Gehörst du auch zu den Angehörigen, die sich ab und zu immer wieder oder sogar regelmäßig fragen, habe ich das jetzt richtig gemacht? Sollte ich nicht viel mehr tun? Mache ich vielleicht alles falsch? Was kann ich noch alles tun, damit es meinem psychisch erkrankten Partner, Partnerin, Eltern oder Kind besser geht oder möglichst bald wieder richtig gut geht? Wenn das Fragen sind, die in deinen Gedanken häufiger immer wieder auftauchen, dann habe ich heute etwas für dich. Kurz gefasst die Antwort: Gut ist gut genug oder gut genug ist gut genug. Was sich dahinter verbirgt, und zwar wissenschaftlich fundiert und garantiert kalenderspruchfrei, darum geht's heute. Also bleib dran, wenn das dein Thema ist. Herzlich willkommen bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst, mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Angehört, deinem Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Ich bin Maria Fahnemann und ich greife 14-tägig Themen auf aus meiner kunsttherapeutischen Praxis, wo sich nicht alles, aber fast alles um Angehörige psychisch erkrankter Menschen dreht. Und ich freue mich, dass du wieder da bist. Heute wollen wir uns mal die Perfektionismusfalle vieler Angehörigen anschauen und dem etwas entgegensetzen, nämlich die Idee von gut genug ist gut genug. Diese Idee von gut genug ist gut genug hat ihren Ursprung in der Kinder- und Jugendpsychoanalyse. Und zwar hat der englische Kinderarzt und Psychoanalytiker Donald Winnicott den Begriff der Good Enough Mother, und heute würde man das etwas ausweiten, der Good Enough Parents geprägt. Also der Mutter bzw. der Eltern, die gut genug sind. Und diese Idee, die dahinter steckt bei Winnicott, die möchte ich heute mal grob zusammengefasst Schritt für Schritt mit dir durchgehen und ummünzen oder übertragen auf das Verhältnis oder das Zusammenleben als Angehöriger mit einem psychisch erkrankten Menschen. Da kann man sich nämlich eine ganze Menge von abgucken. Ganz kurz vielleicht zur Einleitung. Also Donald Winnicott ist jemand, der in der Psychoanalyse auch heute noch zumindest seine Literatur und seine Ideen eine große Rolle spielen. Er kommt aus Großbritannien oder kam aus Großbritannien. Er ist 1971 schon verstorben, 1896 geboren und war ein britischer Kinderarzt und Psychoanalytiker. Und er hat argumentiert, dass Kinder eben keine perfekten Eltern brauchen, sondern dass Betreuungspersonen, meistens sind das ja die Eltern, vollkommen ausreichend sind oder eigentlich viel besser für das Kind sind, wenn sie ausreichend gut sind, also good enough. Und er geht sogar so weit zu sagen, dass perfekte Eltern oder Eltern, die alles perfekt machen wollen, sogar schädlich sind für die Entwicklung des Kindes. Und da gibt es eine ganze Menge Parallelen zu dem, wie du als Angehöriger oder Angehörige dich gegenüber deinem psychisch erkrankten Menschen in deinem Umfeld verhalten kannst. Und deshalb möchte ich das heute mal aufgreifen. Was Winnicott nicht meinte ist, ach, mach's schon irgendwie, wird schon passen, ist dann schon gut genug. Und was er auch nicht meinte, ist sowas, was wir, deswegen habe ich ja gerade gesagt, kalenderspruchfrei ist dieser Beitrag. Was er eben auch nicht meinte, ist so etwas wie, du bist gut so, wie du bist oder du bist gut genug so, wie du bist. Sondern das Ganze hat schon ein bisschen mehr Fleisch. Und wie gesagt, das möchte ich heute mal mit dir durchgehen. Die einzelnen Phasen von Winnicotts Idee oder Konzept. und dann Schritt für Schritt übertragen auf das, wie ist das eigentlich im Zusammenleben mit einem psychisch erkrankten Menschen. Weil ja geht es ja nicht um Erziehung, da geht es ja meistens um ein Dasein oder einen Umgang von Erwachsenen untereinander. Es geht ja nicht darum, wenn dein Partner oder deine Partnerin psychisch erkrankt ist, hast du da ja keinen Erziehungsauftrag. Aber es geht grundsätzlich um das Miteinander und die Dynamik zwischen zwei Menschen. Bei Winnicott ist so die erste Phase, die nennt er primäre Mütterlichkeit oder Primary Maternal Preoccupation. Und damit bezieht er sich auf die ersten Wochen nach der Geburt eines Kindes, wo das Kind ja komplett abhängig ist von der Versorgungsperson. Wenn man jetzt mal das Stillen dazu nimmt, auch ernährungsmäßig von der Mutter. Und da ist es auch wichtig, dass die Mutter sich sehr, sehr eng um das Kind kümmert, seine Bedürfnisse aufnimmt, wahrnimmt und bestmöglich erfüllt. Wenn wir das jetzt mal übertragen auf das Zusammenleben von Erwachsenen, wobei einer psychisch erkrankt ist, dann könnte man sagen, in Notfällen ist es schon bedeutend, wenn du als Angehöriger da das Ruder mal kurzzeitig übernimmst und eine Versorgung übernimmst im Sinne von, okay, ich rufe jetzt einen Rettungswagen und sorge dafür, dass, also ich spreche von Notfällen, ne, sorge dafür, dass du in eine Klinik kommst. Oder ich sag jetzt mal heute Abend eine Verabredung ab, weil ich merke, dir geht's akut total schlecht und es täte dir wahrscheinlich nicht gut, wenn du ganz alleine wärst und ich verbringe den Abend mit dir und höre dir erstmal zu. Insofern, das ist ja schon nah an 100%iger Rundumversorgung und an perfektem Füreinander-Dasein. Dann, so sagt Winnicott aber, ist es wichtig, dass die Mutter, jetzt sind wir wieder bei Mutter-Kind oder die Eltern, das Eltern-Kind-Verhältnis, dass die Eltern sich Stück für Stück zurückziehen. Das heißt, aus Sicht des Kindes könnte man sagen, die Eltern versagen in der Rundumversorgung. Man könnte aber auch sagen, die Eltern gehen aus der Rundum permanent 24/7 sozusagen Versorgung ein Stückchen raus und muten ihrem Kind zu, auch einmal ein paar Minuten zu warten auf die Stillung eines Bedürfnisses. Und man kann sich vorstellen, je älter das Kind wird, desto mehr kann ich einem Kind auch für das Kind ist das ja eine Frustration, an Frustration zumuten. Kleines Beispiel. Wenn du ein Kind im Grundschulalter hast und das sagt, ich will jetzt aber sofort, dass du mit mir dieses neue Spiel ausprobierst. Und du sagst, Moment, liebes Kind, ich habe hier eine Arbeit, die möchte ich zuerst zu Ende bringen, weil da muss ich mich konzentrieren. Und wenn ich die jetzt unterbreche für ein Spiel, komme ich dahinter schlecht wieder rein. Also lass mich bitte das hier zu Ende führen. Das wird noch eine halbe Stunde, vielleicht noch eine Stunde oder so dauern. Und dann habe ich Zeit für dich. Also diese Art von Frustration kann ich ab einem bestimmten Lebensalter einem Kind zumuten. Was heißt das jetzt für den Umgang mit einem psychisch erkrankten Erwachsenen? Das heißt ganz klar, natürlich, ich muss erstens nicht sofort immer da sein. Ich muss auch nicht für alle Themen immer da sein und die Probleme anderer, also auch eines psychisch erkrankten Menschen, lösen. Sondern ich kann auch einem psychisch erkrankten Menschen zumuten, zum Beispiel, dass ich nicht diejenige bin, die täglich an die Medikamenteneinnahme erinnert. Oder dass nicht ich diejenige bin, die eine Therapiestunde absagt, weil es dem psychisch erkrankten Menschen heute vielleicht mal körperlich nicht gut geht. Also mit einer starken Erkältung sagt die Person vielleicht, nee, also da kann ich nicht zur Therapie, ich fühle mich so schwach und unwohl, kannst du bitte für mich absagen? Nein, das musst du nicht tun, sondern das kannst du dem psychisch erkrankten Erwachsenen durchaus zumuten, zum Hörer zu greifen und die Stunde selber abzusagen. Also Frustrationen zumuten. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig für das Kind jetzt bei der Eltern, good enough parents, Kinderbeziehung? Und warum ist es so wichtig in deiner Beziehung zu einem psychisch erkrankten Menschen? Hier geht es darum, die Selbstständigkeit des anderen beim Kind zu fördern und bei einem Erwachsenen sie ihm nicht wegzunehmen. Also nicht der Problemlöser Nummer eins für alles zu sein, sondern zu sagen, hey, Moment, du bist erwachsen, wenn du die Stunde absagen willst, weil du jetzt so stark erkältet bist, das kannst du selber machen, das schaffst du auch. Das schafft auch wieder Augenhöhe, weil du bist nicht der Rundumversorger. Die dritte Phase bei Winnicott nennt er Übergangsraum und Übergangsobjekte. Das sind so, die Psychoanalyse hat ja so ganz eigenes Vokabular und das ist so ein bisschen typisch für diese Therapierichtung, solche Worte. Was damit gemeint ist, ist einen Raum zu schaffen zwischen vollständiger Abhängigkeit, also des Kindes von den Eltern und der Autonomie und den, also diesen Weg dahin zu begleiten durch sogenannte Übergangsobjekte oder Übergangsräume. Zum Beispiel bei einem Kind. Ein Kind kann sich auch mal mit einem Kuscheltier trösten und macht sich dadurch, weil das kann es sich selbstständig nehmen und damit kuscheln und fühlt sich dann so vielleicht auch ganz wohlig und macht sich damit ein Stückchen unabhängig von den Eltern, ist aber nicht so völlig ohne Kuscheln beispielsweise. Oder bei kleinen Kindern der Schnuller ist auch sowas Symbolisches, was einem Kind hilft, Trennungen zu verarbeiten. Jetzt könnte man sich vorstellen, im Zusammenhang mit einem psychisch erkrankten Erwachsenen, da geht es natürlich nicht unbedingt um Kuscheltiere und Schnuller, sondern dass der Trost und das Zuhören und das Füreinander-Dasein nicht alles nur von dir erfüllt werden muss. Jetzt kann man ja nicht beliebig immer den Therapeuten, die Therapeutin, wenn denn überhaupt ein Therapieplatz da ist, kontaktieren, sondern auch da auf Räume aufmerksam machen, wie zum Beispiel Selbsthilfegruppen für Betroffene, wo jemand hingehen kann, auch als psychisch erkrankter Mensch und da nochmal einen Raum hat, sich mit Menschen auszutauschen, die ähnliche Erfahrungen machen wie er oder sie selber. Weil auch dich das als Angehörigen ein Stück entlastet, das ist das eine, und ist auch diese Abhängigkeit von dir als einzige, in Anführungsstrichen, Bezugsperson oder so anführungsstrichig ist das gar nicht, sondern als Bezugsperson anzusehen. Also um auch da eine gewisse Autonomie herzustellen. Jetzt sagte ich ja vorhin, dass zu viel Perfektionismus oder Perfektionismus streben, müsste man eigentlich sagen, dann wäre es schon perfekt, eben auch dem psychisch erkrankten Menschen schadet. Also zu viel Perfektionismus im Sinne von Überfürsorglichkeit. Dafür gibt es im Übrigen auch einen psychologischen Begriff, nämlich die Forschung nennt das High Expressed Emotions, also stark zum Ausdruck gebrachte Emotionen. Das ist ein Konzept, das aus den 70er Jahren stammt und auch gut belegt ist und in dem Studien gezeigt haben oder zudem Studien gezeigt haben, wenn Angehörige dieses High Expressed Emotion zeigen, also emotional viel zu präsent sind, also überfürsorglich sind, kontrollierend, manchmal auch unbeabsichtigt zu kritisch, also auch das ist ja mit Emotionen verknüpft, dann steigert das sogar das Rückfallrisiko der erkrankten Person. Nicht, weil Fürsorge schlecht ist, sondern weil zu viel davon eben die Eigenverantwortung des Erkrankten einengt oder beschränkt. Wenn du also diese Prinzipien ein wenig für dich beachtest und überleg mal vielleicht in deinem Alltag, wo erlebst du dich, dass du den Impuls hast, sofort einzuspringen? Ich suche einen Therapieplatz für dich oder ich melde an deiner Arbeitsstelle, dass du krank bist oder ich sage die Therapiestunde für heute für dich ab oder bleib du mal liegen, ich gehe einkaufen, ich erledige hier zu Hause alles. Wo, vielleicht nicht ganz in diesem Ausmaß, vielleicht aber schon, wo erlebst du dich in dieser Form selber? Und welche Folgen hat das für dich? Jetzt schauen wir mal auf dich. Denn ein Angehöriger, der immerzu einspringt, ist wie eine Mutter oder ein Elternteil oder Eltern, die ihr Kind von allem Unbill abschirmen und permanent und ausschließlich für das Kind da sind, die sind relativ schnell sehr, sehr erschöpft. Das heißt, ein Prinzip oder die Prinzipien des Good Enough, des Gut Genug, sind auch Prinzipien, die dir selber nutzen. Denn deine eigene Stabilität, die ist ja total wichtig. Du kannst für niemanden da sein, wenn du selber nicht für deine Stabilität sorgst, wenn du deine Bedürfnisse permanent übergehst. Und das hat Winnicott eben auch schon in seinem Konzept des Good Enough Parenting, das hat er ja abgeleitet aus Beobachtungen von Müttern mit ihren Kindern. Und er hat festgestellt, dass Mütter, die eben permanent um ihr Kind herum sind, alle Bedürfnisse erfüllen, erschöpfte und überforderte Mütter sind. Und das ist fürs Kind nicht gut. Und für dich als Angehöriger gilt das ganz genauso. Wenn du deine Batterien komplett leer laufen lässt, deine eigene Gesundheit vernachlässigt, muss ich nicht betonen, dass es für dich nicht gut ist, dann ist es aber auch für deinen psychisch erkrankten Angehörigen nicht gut. Also eigene Grenzen zu ziehen, ist kein Verrat. Das ist ja ein Thema, was in diesem Podcast immer wieder vorkommt. Denn Fürsorge muss zwingend immer alle betreffen. Und gerade in den Familien, wo ein Elternteil psychisch erkrankt ist, also wo auch Kinder vorhanden sind, dürfen die Bedürfnisse der Kinder ja auch nicht außer Acht gelassen werden. Ich habe ja schon mal eine Folge dazu gemacht, wie das ist in Familien, was die Kinder brauchen, wenn ein Elternteil psychisch erkrankt ist. Vielleicht hörst du dir die Folge nochmal an. Kinder haben ja auch ein Anrecht darauf, eine unbeschwerte Kindheit zu haben, eine weitgehend unbeschwerte Kindheit. Und da hast du auch Fürsorgepflichten. Also gut genug heißt nicht, passt schon, sondern heißt eigentlich was ganz Konkretes. Ich fasse nochmal zusammen. Das heißt erstens, in einer Krise oder gar in einem Notfall darf natürlich mehr Fürsorge da sein. Das ist völlig normal. Auch ein Kind, was in einen Notfall gerät, braucht sofortige Hilfe, sofortige Unterstützung, braucht Trost, vielleicht auch einen Gang ins Krankenhaus, wenn es gefallen ist und eine Platzwunde am Kopf hat. Völlig klar, dass man dann nicht sagt, ach, ich fördere jetzt mal deine Selbstverantwortung. Nein, Prinzip 1, in der Krise und im Notfall ist es völlig normal, dass du stärker für deinen psychisch erkrankten Angehörigen da bist. Prinzip 2 aber kommt direkt hinterher, löse nicht jede Not sofort auf. Gib deinem psychisch erkrankten Angehörigen die Chance, eigene Lösungen für seine Probleme zu finden. Auch für kurzfristige Probleme, die nach Krise aussehen. Also auch da erstmal schauen, muss ich eingreifen? Ist das jetzt wirklich ein Notfall? Oder kann ich sagen, ich bin da, aber ich bleibe noch im Hintergrund? Prinzip 3, deine eigene Selbstfürsorge ist keine Selbstsucht, sondern bitter notwendig. Sie ist Voraussetzung dafür, dass du mit der Situation mittel- und auch langfristig gut klarkommst, dass du wirklich für den anderen dann da sein kannst, wenn es wirklich notwendig ist. Und das geht nur, wenn du auch immer für dich selber da sein kannst. Und wer da mal im Vordergrund steht und wer im Hintergrund steht, das ist total kontextabhängig. Und da geht's darum, das differenzieren zu können. Ja, das waren meine Gedanken zum Thema Good Enough, gut genug. Und du bist ein ausreichend guter Angehöriger oder eine ausreichend gute Angehörige, wenn du diese Prinzipien
beherzigst und ich mag dich wirklich ausdrücklich dazu einladen, mal bei dir selber nachzuforschen. Wie ist das eigentlich für dich? Wie verhältst du dich da? Hast du so einen Perfektionsanspruch? Beschleicht dich ab und zu der Gedanke, oh je, hätte ich nicht viel mehr tun müssen in der und der Situation? Und da mal ein Stück dich von außen zu beobachten und zu schauen, welches dieser Prinzipien ist jetzt gerade wirklich angemessen und richtig. Und beim Finden dieses Weges kannst du dich begleiten lassen. Wenn du magst, gerne auch von mir, dann schreib mir einfach eine E-Mail an kontakt@praxisfahnemann.de und ich antworte dir so schnell wie möglich und wir können schauen, ob du mit mir zum Beispiel im 1:1 zusammenarbeiten möchtest. Außerdem möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass du ja auch in meine Online-Angehörigengruppe kommen kannst. Das ist eine offene Gruppe, das heißt, man kann jederzeit dazukommen. Der nächste Termin ist der 28. April und da möchte ich genau dieses Prinzip des Good Enough Angehörigen mit euch einmal ja ein bisschen durchdringen, beforschen und befragen und dich mit den anderen Teilnehmenden, die Gruppe ist nicht groß, so dass ein guter Austausch zustande kommen kann, also dich mit den anderen Angehörigen, die dorthin kommen, auszutauschen. Wie du dahin kommst, findest du alles in den Shownotes, da habe ich dir die Buchungslinks hinterlegt und meine E-Mail-Adresse führe ich da auch nochmal auf. Und jetzt sage ich wieder, das war's für heute. Alles Gute, viele gute Momente und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.